Allein der Gedanke an diesen Beruf hat mich so erfüllt, dass es nichts anderes gab, was mich annähernd erfüllt hätte. Schon alleine beim Gedanken. Genau, und ich bin dann schwanger geworden mit meinem ersten Sohn. Und der ist kurz vor dem Geburtstermin gestorben. Der hatte Nabelschnurknoten, also war dann in mir nicht mehr versorgt. Es war im Prinzip ein Unfall, wenn man so will. Und da habe ich plötzlich nach Jahren Gott wieder in meinem Leben gespürt. Also ich war natürlich wütend auf Gott und habe mich gefragt, warum der das macht, natürlich. Aber gleichzeitig war Gott so mein einziger Trost und meine einzige Hoffnung, dass mein Kind nicht in der kalten Erde liegt, sondern irgendwie bei Gott ist oder einen guten Ort hat.
Und oder auch für deinen Schmerz.
Und oder? Auch für meinen Schmerz, genau. Es hatte auch, mein Schmerz hatte auch einen Ort.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Cisa Trautmann und
Katinka Magnussen.
Und es ist euch alles nicht entgangen. Wir gehen in Richtung Weihnachtszeit. Und als wir dann überlegt haben, wen
was
nehmen wir noch?
Wir gehen in Richtung, wir sind in der Weihnachtszeit.
Oh ja, aber es ist noch irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben jetzt ein paar Kerzen an und es geht los. Und wir können ja gar nicht, oder wir wollten auch gar nicht ohne die Kirche irgendwas machen. Und da war dann tatsächlich ein bisschen die Frage, wo geht's hin, wen laden wir ein, wen wünschen wir uns? Und ich bin dann auf bei Google auf die beliebteste Pastorin Hamburgs gegangen. Und dann kam Josephine Teske. Du bist nicht Pastorin in Hamburg, aber du bist eine ganz junge, total motivierte, abgefahrene Pastorin. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist.
Vielen Dank euch beiden für die Einladung.
Also, du bist eine von den ganz besonderen, nicht nur, weil du jetzt erst in Anführungszeichen 35 bist, das ist deine erste...
34,
pardon.
Ich bin 35, okay. Cisa.
das ist nicht nur deine erste Pfarrstelle, sondern du sagtest zu mir am Telefon dann auch, du hast eine analoge Gemeinde und du hast eine digitale Gemeinde, weil darüber habe ich natürlich ganz schnell auch was gefunden über dich. Und ja, das ist einfach wert und so schön, dass du da bist, uns eine Stunde Zeit schenkst und uns erzählst, was du machst. Wie bist du da hingekommen, das genau so zu machen, wie du es jetzt machst? Oder ja,
das ist eine große Frage. Das ist eine sehr große Frage. Die müssten wir eigentlich teilen. Ne? Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, Pastorin zu sein?
Ja.
Und wie bin ich
gut, die hatten
online?
Wir ja im Vorfeld schon geklärt, weil du kommst aus demselben Nest wie Angela Merkel. Ja. Auch Pastorenhaushalt, die hatte denselben Lehrer, hast du schon erzählt.
Genau.
Vielleicht magst du da einmal ansetzen. Also wie bist du überhaupt? Bist du mit Kirche schon groß geworden? War das immer schon in deinem Leben oder kam das irgendwann?
Meine beste Freundin war Pfarrerstochter in der Kindheit und irgendwie bin ich dann in die Gemeinde gerutscht und ich komme ja aus der Uckermark, also aus dem tiefsten Osten, und ich war in der Klasse oft die einzige Christin und dadurch war ich echt so eine Außenseiterin und habe dann in der Gemeinde einfach ganz schnell alle meine Freunde gehabt und war dann da ganz aktiv und habe mit 14 beschlossen, ich werde Pastorin, weil ich immer diese Gemeinschaft haben will. Also ich wollte einfach immer mit all den Leuten zusammen sein.
Ich kriege da ja immer sofort Gänsehaut, wenn Menschen so früh beschließen, etwas zu sein und das so durchziehen. Toll.
Ja, und ich habe dann Abi gemacht in Rostock und habe dann auch gleich angefangen, Theologie zu studieren und hatte da so einen richtigen Kulturschock. Denn an der Fakultät ist es natürlich ein wissenschaftliches Studium. Es hat überhaupt gar nichts mit Kirchengemeinde zu tun, was ja richtig ist. Aber naiv wie ich war, habe ich das vorher nicht bedacht und bin dann in so ein richtiges Loch gefallen und habe auch keine Gemeinde mehr gesucht in Rostock und hatte im Prinzip gar keine Gottesbeziehung mehr. Also habe nicht mehr gebetet, habe mich wirklich auch verloren gefühlt. Und dann.
Aber hast ja weiter studiert.
Ich habe weiter studiert, weil ich immer dachte, wenn ich fertig bin mit dem Studium und dann Pastorin bin, dass es dann wieder kommen könnte. Und ich habe natürlich mir ganz viel anderes angeguckt, also welche Studiengänge könnte ich noch belegen. Aber allein der Gedanke an diesen Beruf hat mich so erfüllt, dass es nichts anderes gab, was mich annähernd erfüllt hätte. Schon alleine beim Gedanken. Genau, und ich bin dann schwanger geworden mit meinem ersten Sohn. Und der ist kurz vor dem Geburtstermin gestorben. Oh. Der hatte Nabelschnurknoten, also war dann in mir nicht mehr versorgt. Es war im Prinzip ein Unfall, wenn man so will. Und da habe ich plötzlich nach Jahren Gott wieder in meinem Leben gespürt. Also ich war natürlich wütend auf Gott und habe mich gefragt, warum der das macht, natürlich. Aber gleichzeitig war Gott so mein einziger Trost und meine einzige Hoffnung, dass mein Kind nicht in der kalten Erde liegt, sondern irgendwie bei Gott ist oder einen guten Ort hat.
Und oder auch für deinen Schmerz.
Und oder? Auch für meinen Schmerz, genau. Es hatte auch, mein Schmerz hatte auch einen Ort.
Krasse Ambivalenz auch, ne? Also auf der einen Seite die Wut und den Schmerz und dann selbiges aber auch die Hoffnung und die Liebe und die Geborgenheit.
Ja, genau.
Und hast du ihn dann, oder hast du Gott dann gesucht oder ist er einfach sozusagen, oder hast du ihn reingelassen?
Ja, der war plötzlich wieder da. Mhm. Aber tatsächlich war mein erster Gedanke, Gott will mich für irgendwas bestrafen. Wow. Also damit war Gott wieder in meinem Leben.
Aber interessant, ne? Mit dem ersten Gedanken
Richtig.
Oder Impuls.
Genau. Und natürlich kann so ein Gott, der mich für was bestrafen will, nicht mein Gott sein. Also warum sollte ich an so einen Gott glauben wollen, ne? Genau, aber wie du schon gesagt hast, das ist so eine Ambivalenz gewesen. Und irgendwie hat das meine Beziehung zu Gott so ganz tief gemacht und sehr gestärkt. Und dann wusste ich eben, dass natürlich Gemeinschaft total schön ist, aber das nicht das ist, was mich ausmachen soll als Pastorin oder ich nicht darauf mein Augenmerk legen will, sondern auf Seelsorge. Und ich mit dieser Erfahrung und mit meinem Glauben Menschen begleiten kann in so Lebenskrisen oder so in Situationen, in denen man Abschied nehmen muss oder sich weit weg fühlt von Gott. Und dass ich natürlich ganz anders sprechen kann vom Tod und von der Hoffnung oder wie ich mir Auferstehung vorstelle. Und dann habe ich Studium durchgezogen und bin Pastorin geworden.
Ja. Und dir wurden ja dann später noch zwei Kinder geschenkt, wie du schon im Vorfeld schon erzählt hast.
Ja.
Was immer vielleicht, fühlt sich vielleicht wie ein kleiner, ja, Trost ist jetzt ein komisches Wort, aber für mich war das, ich hatte nur in Anführungszeichen eine Fehlgeburt und früh, also das war irgendwie noch, ich konnte das so, okay, das sollte nicht sein. Und ich hatte auch dann schon ein Kind und habe dann später noch eins bekommen. Das war dann so, hat es irgendwie für mich in, ja, so ein bisschen in Relation gesetzt, dass es dann okay.
Kann ich verstehen. Ich hatte auch meinen Sohn, mein zweiter Sohn Levi, der ist ein Jahr später geboren worden und da war ich noch längst nicht so weit. Da war ich noch eigentlich in Trauer und habe noch ein Kind gekriegt. Und da war ich eigentlich mit ganz anderen Gefühlen beschäftigt. Aber meine Tochter kam dann vier Jahre später. Und da habe ich das auch so erlebt, das war wie so eine Versöhnung. Das war dann okay. Und jetzt fühle ich mich auch vollständig. Also ich würde nicht sagen, jemand fehlt. Natürlich fehlt jemand irgendwie, aber wir sind trotzdem irgendwie komplett.
Ja. Aber du hast wahrscheinlich deinen ersten Sohn auch so integriert, also innerlich wahrscheinlich, ne?
Ja, und der ist
gehört
auch
dazu.
Der gehört total dazu und der gehört auch für die Kinder irgendwie dazu. Also ich rede natürlich nicht ständig von ihm, aber die wissen, dass sie einen Bruder haben und Elisabeth, meine Tochter, die schmeißt immer so Gott und Jesus und Engel und eben Samuel in einen Topf und das ist für sie gerade alles eins. Und so erzählen die dann auch, ne, dass sie noch einen Bruder haben, aber der ist gestorben, der ist bei Gott und so gehört er irgendwie dazu.
Ja, es ist ja auch irgendwie, also ich weiß, Cesar, du hast es damals gesagt, eine Energie, die da war oder ist, das kann man nicht einfach einen Deckel drauf machen und sagen, so jetzt ist es weg, so, das ist ja ewig.
Eben.
Da.
Genau, richtig. Und vielleicht einfach, weil ich ja schon so weit war, ne? Wir haben ja jeden Tag damit gerechnet, dass er auf die Welt kommt.
Gott, ja.
War der ja irgendwie schon Teil unserer Familie. Und da so einen Deckel raufzulegen, das hätte ich gar nicht gekonnt. Und ich war ja irgendwie Mama, nur eben ohne Baby im Arm. Und wollte ja auch von ihm erzählen und wollte ja auch gerne Mama sein. Und irgendwie war ich auch stolz darauf. Ja. Und da bin ich total froh, dass ich eine Familie habe, die das irgendwie auch so aufgenommen haben und auch immer jetzt noch an ihn denken und Fotos von ihm auch hängen haben. Genau, also da habe ich wirklich Glück auch. Mhm.
Aber ein schönes Bild. Also ich bin Mama, aber ich habe kein Baby im Arm.
Ja.
Schönes Bild.
Naja, das war ja auch dieser Thema, als es um den Muttertag ging, ne? Wo immer nur die Mütter gefeiert werden, in Anführungszeichen, die Kinder haben. Mhm. Aber die Frauen, die keine Kinder haben, haben genauso Mütterlichkeit, die sie weitergeben, vielleicht ohne Bauchkinder zu haben.
Ja, Bauchkind war auch ein schöner Ausdruck von Christine, unsere Atemtherapeutin.
Finde ich ganz, ganz zauberhaft. Was hat dir dann den Halt gegeben? Du hast deine Familie erwähnt, du hast die Ambivalenz und die mit Gott erwähnt, aber schlussendlich hat das ja auch irgendwie deine Rückkehr in die Kirche, in die Gemeinde irgendwie besiegelt oder veranlasst, oder was ist da passiert?
Tatsächlich war das plötzlich wieder Gott in meinem Leben. Und vielleicht war das am Anfang meine Rettung, mein Rettungsanker, Gott. Also ich habe irgendwie das innerliche Bild, dass ich mich an Gott gehangen habe. Und einfach da alle meine Gefühle, mit denen ja Menschen gar nicht so umgehen können, also so Außenstehende, einfach bei Gott rauslassen konnte. Und das ist ja ein Schmerz, den kann man ja gar nicht beschreiben, Gott sei Dank. Und meine einzige Hoffnung, und vielleicht ist das ist total kindlich auch gewesen, aber meine einzige Hoffnung war ja, dass mein Kind irgendwie bei Gott ist. Und das hat mich einfach gerettet, tatsächlich.
Und, das glaube ich, der tiefe Glaube.
Der tiefe Glaube, und das war ja damals garantiert nicht wirklich reflektiert, sondern es war einfach erstmal nur eine Rettung hin zu etwas, genau, zu Gott. Ja, und erst später dann, ne, mit Abstand und mit auch wieder klare Gedanken fassen können, habe ich das reflektiert und konnte das irgendwie auch in was, in was Intelligentes, weniger Emotionales. Also Emotionalität ist natürlich auch, hat auch was mit Intelligenz zu tun, aber in Gedanken eben umwandeln. Weg von diesem ganzen Emotionalen.
Also deinen Frieden damit irgendwie machen.
Genau, ja.
Sehr schön.
Und dann bist du zu uns in den Norden gekommen.
Genau.
In zumindest meine Heimatregion. Und Caesar ja auch zeitweilig deine Heimatregion. Ja, du bist ja, wissen ja die wenigsten, aber du bist ja tatsächlich die Babysitterin von meinem Mann.
Wirklich?
Ja. Der auch aus Kiel kommt. Also ja, wir kommen alle aus dem Norden, lieben die Ostsee. Und da hast du Anschluss an die Gemeinde gefunden. Du hast gesagt, du hast dich ganz bewusst für den Norden entschieden.
Und hast eine volle Stelle.
Ich habe eine volle Stelle, genau. 100%.
Mit 34, krass. Sorry, ich muss das einmal kurz sagen, aber mein Bild, eben als du sagtest, du siehst super jung aus, habe ich dir gesagt, wir sind ein Alter, und ich habe irgendwie, das Bild, was ich habe von Pastoren, ist natürlich ein ganz anderes. Also ich, Caesar und ich, wir haben gestern Abend schon so gelacht, weil unsere Standpunkte, glaube ich, was Kirche angeht, könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich bin auch getauft, konfirmiert, und die Kirche war auch recht präsent in meinem Leben, aber eigentlich eher so, dass ich mich jedes Jahr gefeiert habe und die Sekunden gezählt habe, bis mein Bruder auf meiner Schulter eingeschlafen ist im Gottesdienst.
Heiligabend.
Und ich habe auch so eine bisschen vielleicht Ambivalenz drin. Ich habe zwar kirchlich geheiratet, aber irgendwie fehlte mir der Impuls. Es war auch immer so, Kirche war für mich irgendwie so ein bisschen immer alt und verstaubt. Und jetzt sitzt du hier und bringst irgendwie so ein ganz anderes Bild rein. Was macht dich anders? Was ist da anders? Was passiert da gerade? Was ist moderne Kirche? Wie geht moderne Kirche heute?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie meine Generation diesen Beruf leben will. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass dieser Beruf ja auch immer mehr ein Frauenberuf wird tatsächlich. Und der war ja Jahrhunderte lang und ein Männerberuf. Und ihr habt wahrscheinlich das Bild von einem alten Mann und der hat eine Frau und die haben 3, 4 Kinder. Mhm. Und bei denen läuft alles super und die Frau macht vielleicht die Kinderkirche am Sonntag und bäckt noch den Kuchen für den Seniorengeburtstag, mhm. die Gute. genau. Und,
also ziemlich alles, was Eva in der Bibel repräsentiert, würde ich sagen.
Fast.
Ja, und jetzt komme ich oder auch ganz viele andere junge Kolleginnen, ne? Und ich kann ja von mir nur sprechen, ich lebe getrennt von meinem Mann, von meinem Ex-Mann, bin alleinerziehend und was mich vielleicht nochmal auch anders macht, ist, dass ich mich nicht so gut an Regeln halten kann. Was merkwürdig ist, denn ich bin die älteste von 7 Kindern.
Hoppa.
Da lernt man sich an Regeln zu halten und dafür zu sorgen, dass andere sich an Regeln halten, damit der Laden läuft zu Hause. So, also ich habe früh viel Verantwortung gehabt. Und ich komme ja aus dem Osten und da habe ich auch in System gelebt. So. Mhm. Und dachte immer, dass ich in Kirche wunderbar aufgehoben sei, weil ich ja so schön konform mit allem gehen kann. Und dann wurde ich Pastorin und dann merkte ich, ich mache das nicht bewusst, aber ich merkte, ich kann das nicht. Ich kann nicht so sein, wie andere denken, dass ich sein müsste oder was schon immer so gemacht worden ist oder was man von mir erwartet. Ich kann nur ich sein. Und so kann ich auch nur diesen Beruf leben. Und leider ist es oft nicht das, was oder wie man in der Kirche sein soll oder
gewünscht ist.
Gewünscht ist und wie dieses Amtsbild ja mit viel Mühe jahrzehntelang geprägt worden ist.
Auch Jahrhunderte.
Oder auch Jahrhunderte.
Auch schönes Wort, Amtsbild.
Ja, ja, und dann on top, also unsere Zuhörer sehen ja gerade dein Erscheinungsbild nicht, mhm. aber du bist nicht nur eine wunderhübsche junge Frau, sondern auch mit hochgesteppten modischen Bannen, mit Ohrringen, also alles, was noch on top kommt, wird wahrscheinlich auch eher nicht so, also gewünscht, den Auftritt vielleicht, das, ich sag mal, scheinen, strahlen,
Genau, ja, und ich bin ja eben auch auf Instagram unterwegs und da habe ich mich, das ist eigentlich nur gekommen, weil ich war ein halbes, ein Dreivierteljahr Pastorin in der Gemeinde und hatte so eine Wüstenzeit, also ich hatte keine Ahnung von Verwaltung, war aber dafür verantwortlich, für Baufragen, für Arbeits Verträge und so. Ich hatte null Ahnung und habe ganz viel Zeit da rein investieren müssen. Und das ist ja nicht das, warum ich Pastorin geworden bin. Und hatte keine Zeit, um Gottesdienste vorzubereiten, hatte keine Seelsorgegespräche. Also habe irgendwie nicht so richtig Geistliches gemacht. Und habe dann irgendwie auf Instagram angefangen, was zu posten. Und jetzt war erstmal ganz Normales, so was wir alle am Anfang vielleicht machen, ein bisschen was erzählen von der Familie oder so. Und habe dann angefangen, aus meinem Berufsleben zu erzählen und habe gemerkt, dass es Menschen interessiert, was ich da erzähle oder vielleicht auch, wie ich das erzähle und was ich tue. Genau, und das erzähle ich, weil das eben auch was damit zu tun hat, ne, was ich anders mache. Mhm. Also als Pfarrperson oder Pastorenperson, achtet man eigentlich darauf, dass die Leute nicht ins Wohnzimmer gucken können. Und von innen, aus der Familie, dringt so wenig wie möglich nach außen.
Warum ist das so?
Das weiß ich. Ich unterstelle das Böse auch so ein bisschen, damit dieses perfekte Familienidyll aufrechterhalten wird. Mhm. Kolleginnen und Kollegen, die älter sind, die würden natürlich sagen, um sich selbst auch zu schützen, ist ja klar, ne? Mhm. Die Gemeinde soll nicht so viel von einem wissen. Und mir wurde mal gesagt, also ich zeige ja auch meine Verletzlichkeit, ich zeige, wenn was bei mir nicht läuft im Leben, wo ich Probleme habe. Und mir wurde gesagt, dass ich als Pastorin damit ja zeige, dass ich auch Brüche im Leben habe und das soll nicht sein. Ich soll nicht von meinen eigenen Brüchen erzählen. Die Menschen, die mir zuhören, die sollen sehen oder denken, diese Frau da, diese Pastorin, die hat ein perfektes Leben, die hat ein heiles Leben, die ist heil. Und ich sage, das ist völliger Quatsch. das glaubt uns doch kein Mensch, denn wir alle wissen, wir haben Brüche im Leben. Wir alle wissen, wir haben was Kaputtes, wir haben Zweifel, wir sind traurig. Kein Leben läuft glatt. Und wenn ich davon erzähle und sage, und so gehe ich als Christin damit um, dann kann das doch nur andere stärken. Und das macht mich doch auch authentisch.
Total.
Wer glaubt mir denn, wenn ich da auf der Kanzel stehe und vom perfekten Leben erzähle, dass ich Ahnung habe vom
Mit
Leben?
34.
Ja.
Also jetzt ohne, ja. Ne? Aber genau.
Ja.
So, du kannst ja nur all in gehen,
ja,
in dem Moment, weil alles andere ist, gibt ja dieses bisschen abgedroschene Zitat von Oscar Wilde, alle anderen sind, sei du selbst, weil alle anderen sind schon vergeben.
Mhm.
Ja, und das merken wir immer wieder, dass wir uns heute nur mit der ganzen Bandbreite an Gefühlen zeigen, mhm, können, weil es anderen fast gut, bei mir bei Fische vielleicht nicht, weil ich bin, bei mir geht es von ganz oben bis ganz unten, aber grundsätzlich ist das sicher so.
Ja.
Wie kam das an in der Gemeinde, dass du da auf Instagram oder grundsätzlich in der, ich sag mal, nicht nur in der nordischen deiner Gemeinde, sondern, mhm, in der Kirchengemeinde grundsätzlich unter jungen und alten Kollegen, unter, du lachst.
Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Ja. Also es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sehen gar nicht ein, warum man sowas machen muss. Und dann gibt es die, die sagen, dass es ja eben nur Selbstdarstellung ist. Und natürlich ist Instagram, ne? Natürlich ist auch Selbstdarstellung. Da stehe ich auch zu. Aber es ist eben auch viel mehr. Es ist ja das, was wir daraus machen. Und,
gut, also jetzt ein kleiner Flaps über Kommentar. Also Kirche und Darstellung, das ist auch nochmal ein anderes Thema.
Richtig, ne? Ja, genau.
Ja, ja. Also Jahrhunderte, ja. Ich weiß,
genau.
War gerade kürzlich in Dresden. Also Frauenkirche, jeder, der weiß, was mit der da mal gewesen ist. Ja. Das ist schon, ich sag mal, das Wort prunkvoll.
Ja.
Kommt da auch häufig vor.
Ja. Naja, es hat vor allen Dingen mit dem, was du jetzt auch eben gesagt hast, dass es eben nach außen so heil sein soll, mhm, das Leben, mhm, des Pastors oder des Pfarrers mit der Familie. Das hatte ja auch eben ganz, ganz viele Jahre was sehr Machtvolles. Also,
genau.
Und das ist ja das, oder das ist ein Teil, den die Kirche natürlich nicht aufgeben will.
Mhm.
Und der Pastor war ja wirklich einer der mächtigsten im Dorf oder in der Stadt.
Schön. Alle,
ja, haben
ja
auf den Pastor gehört. Wahrscheinlich ist es irgendein,
genau,
Vorleben. Und deswegen finde ich das, also ich finde es alles total revolutionär, was du denkst, nicht nur was du denkst, weil das gab es immer, aber wie du das umsetzt, das finde ich wirklich
sehr mutig.
Unfassbar mutig und ja, also revolutionär ist irgendwie so mein Hauptgefühl.
Das mit der Selbstdarstellung zum Beispiel, das habe ich mir am Anfang natürlich zu Herzen genommen und habe dann viel darüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man darüber nachdenkt, warum man Dinge tut, mhm, oder wie man sich zeigt. Im Prinzip ist es doch aber total verlogen, wenn mir ältere Kollegen sagen, dass ich würde mich da nur selbst darstellen. Was haben die dann gemacht? Also das machen wir sowieso in unserem Beruf. Wir stellen uns selbst dar. Wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir ein bestimmtes Bild von uns in der Gemeinde repräsentieren oder vorleben, das ist eben alles Selbstdarstellung.
Aber erlaubt ist eben nur der klassische konservative Teil.
Ja, erlaubt ist auch Gott sei Dank das, was ich tue.
Ja.
Da habe ich ja
Gott sei Dank
Glück. Ja, und obwohl ich mich ja immer auf sehr dünnem Eis, glaube ich, bewege, das ist okay. Dann breche ich eben auch mal ein. Also,
aber hast du
ja
schon
schwimmen.
Mal richtig Gegenwind bekommen? Also von irgendwelchen Vorgesetzten, das ist ja auch eine schöne Hierarchie in der Kirche.
Das stimmt, ich habe Gott sei Dank einen direkten Vorgesetzten, der unterstützt mich total. Und ich will nicht wissen, wie viele E-Mails dieser Mann wegen mir bekommt. Und der hält mir aber den Rücken frei.
Ah.
Also manchmal schreibt er mir, Fine, das hätte das sein müssen. So, aber, also er hat mich noch nie zurückgepfiffen. Also ich hatte im Sommer, oder Anfang des Sommers, war ich nackt baden. Und man hat...
Herrlich, liebe ich.
Ich liebe das auch. Ich liebe das auch. Ich sehe da drin auch überhaupt gar kein Problem. Und habe das gepostet. Und natürlich hat man nur meinen Rücken gesehen.
Mhm.
So,
ja.
Nichts weiter. Aber es gab ein Ärger deshalb.
Also.
Obwohl mein man nichts... Es ist so bescheuert.
Gott, aber was gibt es denn Schöneres als diese direkte Verbundenheit gerade in dem Wasser. Ich meine, wir kommen aus dem Fruchtwasser, wir sind in dem Wasser, das hat mit Haut, mit Berührung zu tun und mit der Verbundenheit mit Mutter Erde. Also da ist ja alles dran.
Genau.
Das ist, aber dann, das ist wahnsinnig gefährlich.
Dann wird ja der Frauenkörper eigentlich nur sexualisiert. Das ist das einzige Problem. Ne?
Mhm.
Also dass ich nicht einfach nur einen Körper habe, sondern dann Sexobjekt bin. Und das, und da habe ich so Angst gehabt, wenn mein Chef so reagiert auf meine Storys oder so, dann denke ich mir, aber meistens ist es echt gut. Da hab ich eben Glück.
Wie gehst du mit Negativfeedback um oder Negativresonanz? Gibt's das? Kommt das vor?
Das kommt vor, klar. Das kommt auch wirklich drauf an. Also ich hatte mal eine Phase, da hatten mich so wirklich evangelikale Christinnen auf dem Kieker. Das waren komischerweise junge Frauen, Anfang 20. So. Die haben mich dann beschimpft, dass ich die Braut des Satans wäre, dass ich meine Gemeinde direkt in die Hölle führe, dass ich keine Christin sei und so. Und das war das erste Mal, dass ich so, ich nenne es mal Gegenwind, aber eigentlich war es ein Shitstorm, erlebt habe. Und da habe ich wirklich auch gelitten. Und tatsächlich hat mich das so aus der Bahn geworfen, dass ich überlegt habe, ob ich wirklich Pastorin sein darf und ob ich wirklich Christin bin. Mittlerweile bin ich das so gewohnt, dass ich solche Nachrichten, wenn ich merke, wohin der Wind weht, gar nicht mehr zu Ende lese und gleich lösche. Oder auch die Leute sofort blockiere. Und dann gibt es eben auch Gegenwind innerhalb der Kirche, wenn Menschen nicht verstehen, warum ich was tue. Also warum erzähle ich von meinem Problem? Oder warum zeige ich, was ich heute anhabe? Oder warum zeige ich, was ich mit meinen Kindern mache? Das geht doch gar niemandem was an. Und das stimmt, aber dafür ist ja Instagram eben auch mal so eine Plattform, ne, dass ich das zeige. Und ich denke mir ja dabei was. Also ich mache das ja natürlich, weil es mir Spaß macht. Aber zum anderen habe ich ja irgendwie auch ein Ziel vor Augen. Also ich stärke ja damit immer Menschen.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich dich unterbrechen darf, du zeigst ja ganz viel von deinen Schwächen, von deiner Verletzbarkeit. Also können wir jetzt eine ganze Latte aufzählen von Überforderungen, wenig geschlafen, viel zu viele Jobs auf dem Zettel, nicht mehr weiter wissen. Also nur von den paar Stories, die ich mir jetzt angeguckt habe. Ja. Darunter ist ganz viel auch so von deiner Lust und von deinem Feuer und wozu du jetzt noch Lust hast und dass das eigentlich auch noch schön ist. Aber es wechselt immer ab, so dieses... ja, der Kaffee ist schon durchgelaufen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich es jetzt machen soll. Also, weil ich habe jetzt 400 Sachen auf der Uhr und eigentlich habe ich weder Lust noch eine Idee.
Genau.
So. Und das finde ich eben so, so besonders und so wertvoll daran, also mit dem, was du gesagt hast, dass du den Raum aufmachst für die anderen, dass sie das eben auch so machen können. Ja. Also das ist ja das, was wir schaffen dadurch, dass wir sagen, ich habe Angst, ich bin traurig, ich habe, weiß ich nicht was, diese ganzen Schattengefühle. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Unterschied zu dem, was sonst im Netz auch ist. Und gerade bei Instagram, wo alles nur shiny, 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 wir sind ganz glücklich.
Genau.
Das ist eben nicht die wahre Welt und ja auch nicht das, was du von dem Kirchenbild vermitteln willst, also von dem Pastorenbild. Und das kommt an, langsam, aber sicher, ne?
Mhm. Und ich glaube, das ist auch mein Erfolgsgeheimnis, ne? Denn es gibt natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die auf Instagram unterwegs sind und auch recht erfolgreich. Aber ich glaube, ich zeige mich wirklich eben als ganze Person mit allem. Und natürlich denke ich vorher auch nochmal nach, will ich das jetzt wirklich von mir zeigen? Und natürlich liegt dann auch ein gewisser Filter darüber. Aber eigentlich will ich mich immer so offen wie möglich zeigen, um anderen eben einen Raum zu eröffnen. Und ich sehe, dass es anderen, eben besonders Frauen, hilft, zu sehen, dass sie nicht alleine sind. Manche schreiben mir, Fine, wenn sogar du. Und dann denke ich, ich zeige euch doch jeden Tag, dass ich so stinknormal bin. Warum sagt ihr sogar du? Aber dass sie eben sehen, sie sind nicht allein. Und es geht uns allen irgendwie so. Und wir sind alle mal überfordert oder haben zu viel auf dem Zettel und fühlen uns vormittags mega sexy und am Nachmittag denken wir, oh Gott, wie siehst du schon wieder aus?
Oh gut, geht auch in Sekundentakt.
Ne? Das stimmt, das geht auch in Sekundentakt, bei mir auch.
Ja.
So, also, und ja, und dafür wollte ich eben einfach diese Plattform nutzen. Denn genau wie du sagst, Perfektes gibt es genug.
Ja, was ja gar nicht perfekt ist, also dieser perfekte Schein irgendwie. Mhm. Und wo kommt dann Gott eigentlich immer so da durch?
Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also im Grunde ist ja mein ganzes Leben von meinem Glauben geprägt. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit Menschen um? Wie sehe ich Menschen an? Auch wie gehe ich mit mir selbst um, da ich immer mega Probleme habe. Oder mit meinen Kindern, ja. Wie behandle ich meine Kinder? Was ich erlebe, erlebe ich ja als glaubender Mensch. Mhm. Und wie trägt mich Gott, wenn ich gerade wieder an mir selbst zweifle? Oder wie trägt mich Gott in meiner Trauer um mein Kind? Davon erzähle ich ja auch. Und oder eben, wenn ich aus meinem Berufsalltag erzähle, ne, da kommt ja überall Gott vor. Mhm. Aber oft eben nicht so, dass ich ständig hier mit der Jesuskeule schwinge und oder mit dem Zeigefinger oder so müsst ihr beten oder so, sondern dass er so eröffne. Also ich erlebe Dinge so mit meinem Glauben. Ich kann mit meinem Glauben als Resilienzfaktor vielleicht auch,
ja, das ist doch ein Stichwort,
so mein Leben meistern. Genau, ohne dass ich anderen sage, sie sollen es auch so machen, sondern ich berichte nur von mir und andere können sich da abgrenzen oder finden da Dinge für sich selbst.
Das heißt, dass du, wenn du dich mit Gott verbindest oder in diesem, wie soll ich das jetzt nennen, in dieser Aura oder in dieser Bubble bist, von ich bin getragen, ich bin gehalten, ich bin geliebt, ich bin nicht allein. Mhm. Das macht ja, ob wir es jetzt resilient oder wie auch immer nennen, aber das macht natürlich sicher, stark, wir fühlen uns geliebt und da ist eben Gott und der Glaube an Gott dein Antrieb, dein Motor und das gibst du weiter.
Genau, ja. Und ich bin ja so unheimlich sicher, ich bin ja schon so tief gefallen, wie man nur fallen kann, glaube ich. Mhm. Und ich habe wirklich kein leichtes Leben gehabt und abgesehen vom Tod von Samuel bin ich wirklich durch schwere Zeiten gegangen. Mhm. Und da war Gott irgendwie meistens an meiner Seite. So, und mit Samuel, das war natürlich tief und unheimlich schmerzhaft. Und ich habe gemerkt, da wurde ich aufgefangen. Und was soll mir jetzt noch passieren? Wenn ich da aufgefangen worden bin und Gott da an meiner Seite war, da kann mir doch jetzt nichts Schlimmes mehr passieren. Und deswegen bin ich vielleicht auch so mutig, weil ich denke, die Welt wird sich immer weiter drehen und mein Leben wird immer weitergehen. Und es wird gut sein. Und deswegen traue ich mich vielleicht auch so viel.
Ich glaube, dass das auch, also Cisa, wir haben ja gestern Abend gelacht, weil du bist nicht nur Schamanin, sondern du hast auch eine sehr enge Bindung an die Kirche und an Gott eigentlich. Mhm. Und bei mir ist es eher, ich hatte es eben schon erwähnt, ich bin zwar damit groß geworden, aber ich bin da eher ein bisschen in die Distanz gegangen, beziehungsweise gar nicht bewusst. Es schwingt, glaube ich, seit, ich benutze ja Google-Kalender, Cisa, ich habe dir das gestern Abend erzählt, du hast schon gelacht. Da gibt es ja den Unterschied zwischen einer Aufgabe erstellen oder einer Erinnerung. Eine Aufgabe ist etwas, was in dem Moment dann da ist im Kalender und ist dann wieder weg. Und eine Erinnerung läuft mit jeden Tag, so lange, bis du es abhakst, dass du es erledigt hast. Und ich glaube, ich habe vor 5 oder 6 Jahren mal eingestellt, Kirche austreten. Und das läuft bis heute mit. Und jeden Tag werde ich daran erinnert. Und ich weiß gar nicht, was mich bis jetzt, also weder davon abgehalten hat, ist ja eigentlich so einfach, aber irgendwie denke ich auch, nee, so richtig entschieden bin ich noch nicht. Und das hilft mir gerade total, dass du da bist und sagst, da ist einfach etwas, weil ich eben mit diesem, ja, ein bisschen antiquaren, wenn ich es jetzt mal Bild, wirklich meine Schwierigkeiten habe und auch sehr patriarchalisch geprägten Bild. Und nichtsdestotrotz ist auch ein Learning, glaube ich, aus dem Podcast ist, ich glaube, Punkt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das Gott oder Universum oder was es ist, aber ich glaube. Mhm. Und ich glaube und ich fühle, dass ich gehalten bin. Mhm. Und von daher ist es für mich, ich reflektiere das, glaube ich, gerade so ein bisschen total schön, dass ich da vielleicht lösche ich einfach die Erinnerung und lasse es einfach so, wie es ist. Wie geht denn, das bringt mich eigentlich so ein bisschen zur nächsten Frage, wie geht denn Spiritualität ist ja heute sehr, sehr groß und sehr modisch und sehr trendy. Wie geht Spiritualität und Kirche? Kannibalisiert sich das oder geht das Hand in Hand?
Es geht eigentlich Hand in Hand. Wir sind ja tatsächlich auch Expertinnen dafür, Gott sei Dank. Ich muss zugeben, meine eigene Spiritualität bleibt oft auf der Strecke. Es ist merkwürdig, ich bete oft für andere oder schreibe Gebete für andere. Und meine eigene Spiritualität musste ich einüben und richtig verinnerlichen.
Wie geht die?
Mittlerweile bete ich ziemlich viel, aber es ist selten so, dass ich mich hinsetze. Also ich falte auch nicht die Hände, wenn ich bete. Das ist ja auch so ein Bild, ne? Sondern ich spreche einfach total viel mit Gott in meinen Gedanken. Und das hilft mir ganz viel. Und das hilft mir auch, aus meinem eigenen Gedankenkreislauf rauszukommen. Merkwürdigerweise. Menschen fragen ja oft so, antwortet Gott dir? Weil mir antwortet er nicht. Der Gott antwortet mir leider auch nicht, so wie ich es gerne hätte. Aber manchmal habe ich so, wenn ich bete oder mit Gott spreche, habe ich so Momente, da wird mein Gedankenkreislauf oder dieses ständig um mich selbst kreisen, das ist ja mega nervig, unterbrochen.
Ja.
Und es kommt auf eine andere Schiene. Und ich vermute, das kann auch eine Antwort von Gott sein. So.
Also ich glaube, wir sind naiv.
Eine Meditation.
Ja, das ist naiv zu glauben, also dass es immer nur die verbale Kommunikation sein muss, die Kontakt gibt. Das ist ja nicht der Fall.
Ja.
Also da tun wir uns einen großen Gefallen, wenn wir da mal zur Seite treten. Mhm. Deswegen ist es ein super schönes Beispiel, finde ich. Und das ist ja genau das Gleiche, was in der Meditation, was du gesagt hast, Katinka, passiert, dass du auf einmal irgendwie in so einen anderen Modus kommst.
Eine andere Verbindung mit dir selber am Ende. Ist es nicht auch das, was es ausmacht, eine andere Verbindung mit sich selber zu kommen?
Ja, auch ein zu mir selbst finden können. Mhm. Das ist auch was. Und ich tanze ja unheimlich gerne.
Ah.
Also ich drücke alles, was in mir ist, mit Tanz aus. Keine Ahnung, ob ich gut tanze. So, ich mache es einfach gerne. Und ich brauche das. Und das hat auch was für mich mit Spiritualität zu tun. Mhm. Und da fühle ich mich mit mir verbunden. Ich fühle mich auch mit Gott verbunden. Und ich kann einfach alles rauslassen. Ja.
Dann könnt ihr demnächst zusammen bei Edgar tanzen in der Kirche der Stille. Mhm. Da tanzt Caesar ja.
Ja.
Soul Motion hatten wir auch in der Folge.
Mhm.
Schicke ich dir auch. Das ist eben echt besonders. Kennst du die Kirche der Stille?
Ja, die kenne ich.
Die kennst du natürlich, genau. Ja.
Mhm.
Wo waren wir jetzt?
Ja, bei Caesar lacht.
Eigentlich will ich jetzt tanzen.
Ich wollte gerade sagen, Caesar, was passiert gerade bei dir?
Ich habe jetzt irgendwie gerade tausend.
Zu viele Einflüsse. Da ist der Tanz, da ist Gott.
Tausend Gedanken, tausend Themen. Wird denn bei dir in der Kirche oder im Gottesdienst auch getanzt?
Leider nicht.
Noch nicht, würde ich jetzt mal
noch nicht, genau.
Sportlich einwerfen. Weil das, was du schon alles bewegt hast, ist vielleicht nur der Anfang.
Ja, ich träume. Ich träume davon, verschiedene Lichter, also ich will die Kirche ausräumen. Ich hätte gerne Disco in der Kirche, sagen wir es so.
Ja.
So, jetzt ist es auf dem Tisch.
Gut.
So, und Gottesdienst feiern mit vielen so Lichtern und Effekten und einer guten Anlage. Und dann können da Texte reingesprochen werden, wie auch immer, und dann tanzen wir. Das will ich. Weil ich finde das schrecklich, wenn Menschen in die Kirche kommen und sich nicht trauen, sich zu bewegen und anfangen zu flüstern. Und irgendwie verängstigt sind. Ich will, dass man in die Kirche kommt und man soll ein Gefühl haben, zu Hause zu sein.
Eingeschüchtert. Ich fühle mich eingeschüchtert.
Genau, ja. Und die meisten wissen überhaupt nicht, wie sie sich verhalten sollen.
Sind geduckt.
Geduckt.
Gehen alle so ein bisschen geduckt.
Und dann gehen wir ja, je nachdem, ob wir jetzt katholisch oder evangelisch sind, und die Katholischen gehen erstmal auf die Knie und sind erstmal irgendwie, also das ist jetzt sehr allgemein, aber bekunden sich selbst erstmal den inneren Sünder und so weiter. Und dann geht es ja erst los. Also es ist für mich schwierig. Aber ich finde den Gedanken jetzt eigentlich sehr schön. Ich mache jetzt mal echt Werbung für Edgar Spieker und Soul Motion in der Kirche der Stille. Und ich weiß, dass Edgar tatsächlich auch viele Jahre Messdiener war. Und das ist Wahnsinn, was der für Texte hat, die er dann eben uns mitgibt, die wir in den Tanz, also Tanz ist jetzt viel zu weit gefasst, aber in die Bewegung überhaupt nur dann mitnehmen. Also Würde ich mich sehr freuen, wenn Corona sich so ein bisschen wieder entspannt
hat. Ihr beide, ja. Ihr schickt einfach dann demnächst eine Story, Instagram-Story aus der Kirche der Stillen von Edgar. Ja, ich bin schon gespannt. Ich würde gerne nochmal, also ich habe noch ein paar Themen auf der Liste. Einmal ist das Thema, wie geht denn digitale Seelsorge? Also du bist ja sehr digital unterwegs. Mhm. Wie geht das? Also einfach indem du teilst oder also gibt es da auch, ich sag mal, einen Raum, in dem gesprochen wird oder... Gibt's dann, macht man ein Zoom-Meeting mit dir und spricht mit dir? Oder wie geht Seelsorge? Das ist ein großer Teil von dem, wie du arbeitest, richtig?
Richtig, ja. Genau. Und ich habe viele Seelsorgeanfragen im Netz. Und die Leute schreiben mir einfach. Und ich glaube, die können sich so gut mir gegenüber öffnen, weil ich mich als erstes geöffnet habe. Mhm. Das ist ein unheimlicher Vertrauensraum, den ich schaffe, indem ich mich gebe. Und dann kennen die Menschen haben das Gefühl, die kennen mich. Manche haben das Gefühl, sie sind meine Freundin. Und die wissen, wie ich zu Dingen stehe. Und die wissen, ich verurteile nicht oder beurteile sie nicht. Und dann bekomme ich einfach persönliche Nachrichten, in denen ohne dass oben steht, darf ich dich was fragen, darf ich dir was erzählen? Nee, da wird sofort kilometerlang das Problem geschildert oder die Situation, in denen die Menschen gerade stecken, geschildert und dann geht's los. Und analog hat man so Seelsorgeregeln, also man verabredet sich zum Gespräch. So ein Gespräch dauert nicht länger als 1,5 Stunden, weil dann bin ich auch nicht mehr aufmerksam und aufnahmefähig. Und am Anfang habe ich diese Regeln nicht auf Instagram eingehalten und habe dann manchmal nachts geschrieben, war sofort ansprechbar. Es ist ja, man ist ja permanent erreichbar, ne? Und das ist wahnsinnig anstrengend.
Und auf der anderen Seite wahnsinnig gewollt.
Ja,
wie genau. Viel Not. Also du kriegst natürlich davon so viel mit.
Richtig,
und das finde ich ganz, ganz toll, weil die gehen ja ungefiltert, suchen sie eigentlich, früher haben sie die Kirche und den Pastor gesucht.
Genau.
Und heute gibt es immer noch die Kirche und die Pastorin in dem Fall. Mhm. Aber Wahnsinn, wie das dann losgeht.
Ja, total. Und jetzt auch gerade mit Corona. Mhm. Plötzlich.
Ich finde es total wichtig. Also lass uns gleich unbedingt einmal über Corona und auch die Weihnachtszeit sprechen und auch wie geht jetzt Gottesdienst in der Weihnachtszeit. Mhm. Aber ich finde es gerade total wichtig, was du sagst mit den Regeln. Ja, das ist in der Kirche gibt es die Regeln für die Seelsorge und digital gibt es die eigentlich nicht. Mhm. Das ist ja dasselbe mit unserem, wir sind so alle in diese Handyschiene und digitale Social Media und nutzen das alles die ganze Zeit und verlieren uns total da drin. Mhm. Welche Regeln gibt es für dich? Was ist wichtig für dich, dass du auch Zeit hast, zu dir zu kommen und dich zu verbinden?
Ich habe zum Beispiel, lasse ich mein Handy nachts im Wohnzimmer. Ich habe jetzt wieder einen analogen Wecker, damit ich nicht ständig raufgucke. Ich will auch nicht morgens als erstes alle Nachrichten sehen, die nachts kamen. Das ist eine Regel. Ich habe jetzt die Regel, zu gewissen Zeiten am Tag mein Handy einfach auszuhaben. Und die Seelsorgeregeln sind tatsächlich, dass ich das kurz lese, und in dem Sinne reagiere, als dass ich sage, lass uns doch einen Termin machen. Dann habe ich für dich maximal 1,5 Stunden Zeit und zwar nur für dich. Und bin ich nebenbei noch mit den Kindern beschäftigt oder so. Mhm. Oder biete an, zu telefonieren, damit ich nicht die ganze Zeit am Handy sitze und schreibe. Dann tut es weh. Mhm. Genau, also diese Regeln gibt es für mich. Und was mir auch im Analogen hilft, bevor ich in so ein Seelsorgegespräch gehe, bereite ich mich ja innerlich drauf vor. Denn ich weiß, ich werde da gleich schwere Sachen hören. Und da muss ich irgendwie auch bei mir sein und muss auch mich auf den Menschen einlassen können, innerlich. Und ich habe so mein Ritual vor so einem Gespräch ist, zu beten und mich mit Gott zu verbinden. Und zu wissen, ich gehe nicht allein in so ein Gespräch, sondern mit Gott. Oder vielleicht mit so einer stärkenden Hand in meinem Rücken. Mhm. Und wenn ich dann aus dem Gespräch rausgehe und ja auch beladen bin mit negativen Dingen, dann gehe ich ja zurück in mein Leben und muss es irgendwie auch wieder loslassen können und verdauen können, was ich da gerade erlebt und gehört habe. Und lasse es dann in einem Gebet auch wieder bei Gott.
Mhm. Ah, okay. Also du gibst es weiter.
Ich gebe es weiter und gebe es ab. Mhm. Und so mache ich das jetzt digital auch. Aber es geht eben nur, indem ich sage, ich habe das jetzt gelesen, ich lasse es jetzt so stehen, wir verabreden uns und dann lasse ich mich auf das ein, was du mir erzählen willst.
Mhm.
ist eigentlich so ein Hygienekonzept.
Total.
Also genauso wie wir Haare waschen.
Ja. Ja, oder uns räuchern nach einer Session beispielsweise.
Ja, das ist sehr wichtig.
Cesa, du hast eben das wachsende Bedürfnis der Menschen nach Seelsorge, gerade in diesen Zeiten, Corona-Zeiten, angesprochen. Mhm. Was ist da deine Erfahrung, Fine? Wie gehen die Menschen damit um und was passiert da gerade?
Ich habe, als das anfing mit Corona im Frühjahr, da sind die Seelsorgeanfragen explodiert. Und es ging gar nicht um Corona oder die Angst vor dieser Krankheit, sondern es ging um alle Lebensfragen, die wir so gerne verdrängen im Alltag.
Wirf ein paar raus.
Beziehungsprobleme. Irgendwelche Dinge, die wir als Erwachsene noch aus der Kindheit mit uns rumschleppen. Existenzielle Fragen einfach, aber auch Fragen, plötzlich die Angst vorm Tod. Und komischerweise hatte ich ganz oft plötzlich Seelsorgegespräche mit Frauen über Abtreibung. Mhm. Also all das, was wir so gerne im Alltag verdrängen oder wegkehren, das ging plötzlich nicht mehr zu verdrängen, weil wir zu Hause saßen, auf uns zurückgeworfen, oft alleine oder im Stress oder genau mit dem konfrontiert, mit unseren kaputten Beziehungen zum Beispiel, die wir sonst so gerne aus dem Weg gehen. Und da war plötzlich alles Menschliche auf dem Tisch, was sonst so gerne verschwiegen wird. Und es ist natürlich wahnsinnig anstrengend für jeden von uns, glaube ich, damit umzugehen und uns dem ausgesetzt zu wissen. Und andererseits ist es ja gar nicht so schlecht, wenn es mal auf den Tisch kommt, ne? Nur muss es eben aufgefangen werden können und bearbeitet werden können. Ja. Und ich glaube, deswegen haben ja auch Psychologen gerade so einen Zulauf, weil all das, was wir eben so gerne nicht zur Sprache bringen, plötzlich da ist.
Ja, es passiert eben normalerweise sehr viel im Außen.
Mhm. Ja, wir können uns sonst besser ablenken.
Genau, total, und jetzt sind wir gezwungen, eigentlich, verdammt, was machen wir eigentlich mit der Stille, mit der Zeit und mit den eigenen vier Wänden? Mhm. Die eigenen vier Wände, da sind wir jetzt ein bisschen, ich würde nicht sagen eingesperrt, aber wir bewegen uns ja sehr viel zu Hause, auch jetzt in der Weihnachtszeit. Mhm. Ich weiß, wir haben mit einer Freundin gesprochen letztens und für die war das wirklich dramatisch, dass sie nicht in den Gottesdienst gehen kann dieses Jahr, weil sie sagt, da atmet sie aus, da kommt sie zur Ruhe am Ende des Jahres, da ist sie irgendwie dankbar, dass sie noch da ist, dass es allen gut geht. Wie gehen wir ohne das Gewohnte durch die Weihnachtszeit?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ganz viel Gewohntes kann ja dennoch sein. Und es gibt ja so viele andere Gottesdienstformate, ne?
Also beispielsweise?
Es gibt ja ganz viele Online-Gottesdienste, die werden vorher entweder aufgenommen, sodass man sich die ansehen kann. Es gibt aber auch Zoom-Gottesdienste, dass man richtig teilnehmen kann und sich auch einbringen kann im Gottesdienst. Da gibt es eine Vielzahl, da muss man vielleicht einfach ein bisschen auch auf die Suche gehen. Mhm. Es gibt Gottesdienste, die werden draußen gefeiert.
Wie machst du es momentan? Ich habe neulich gesehen, da hast du einen draußen gefeiert ohne Thermounterwäsche.
Ja, es war so kalt. Genau.
Ja, und wie machst du es im Dezember, die Weihnachtszeit?
Wir feiern drin normal Gottesdienst mit Abstand und ohne Gesang und gehen dann zum Singen, weil jetzt gerade in der Adventszeit, ne, ist es einfach...
Geht gar nicht.
Es geht gar nicht ohne die Schlager der Kirche.
Aber wie geht das ohne Gesang? Also Cesa, ich weiß, bei dir ist Udo Fröhlich hier jedes Jahr ein großes Thema, weil da bei dir alle Schleusen offen sind. Und,
wir gehen raus zum Singen, da darf man das ja. Ne? Mit ganz viel Abstand ist es total ungefährlich, wenn man dann draußen singt. Und wir feiern auch Heiligabend draußen. Ich weiß noch nicht, wie es ist, weil wir haben Heiligabend meistens 12 Grad und Regen.
Genau.
Ja, und also wir versuchen es draußen und es gibt auch einen Online-Gottesdienst und was eben jetzt gerade auch im Netz wächst und auch auf Instagram eben ist, sind so Andachten, Online-Andachten. Und ich erlebe da eine unheimliche Gemeinschaft und eine Offenheit und so eine vertrauensvolle Gemeinschaft eben. Also das ist total schön. Ich habe neulich Andacht auf Instagram gefeiert, da ging es um Schuld. Und da habe ich angeboten, wir beten gleich. Wenn ihr mögt, jetzt läuft ein Lied. Ihr könnt jetzt reinschreiben in den Chat, wo ihr euch schuldig gemacht habt und was ihr gerne loslassen wollt. Und dachte so, wie doof, Fine. Also da wird jetzt niemand was schreiben, weil wer gibt vor sich selbst schon mal gerne was zu, dann vor anderen und dann auch noch im Netz, wo du nie weißt, wer da mitliest und wie die anderen reagieren. Und da kamen so berührende, so ehrliche Sachen. Und das war ein totales Geschenk. Und es hat mir gezeigt, dass es eben doch auch Online-Gemeinschaft tatsächlich gibt und dass die Menschen im Netz gut miteinander umgehen und sich unterstützen und einander sehen. Also sollte man gerade jetzt vielleicht in der Weihnachtszeit nicht unterschätzen, was das Netz uns geben kann.
Das fand ich ganz schön. Da haben wir auch, glaube ich, vorher drüber gesprochen. Oder ich habe es woanders dann von dir gehört. Geträumt, was man alles gar nicht mehr. Aber dass eben das Online tatsächlich auch eine Chance gibt für viele, die sich sonst nicht so trauen, aus der Haustür raus. Und dann so dieser Live-Kontakt ist ja für viele auch gar nicht so einfach, die eh so ein bisschen einsamer sind. Und dass das eine ganz schöne Brücke ist, die du geschlagen hast, wenn sie sie dann nehmen auch. Aber dass es eben ein bisschen weniger Filter tatsächlich hat.
Ja.
Also das finde ich eine ganz, ganz schöne Möglichkeit. Irgendeine andere Frage hatte ich, aber die ist jetzt auch wieder weg.
Ja, und ich gucke ja auch, wir haben den Raum so abgedunkelt, dass ich unseren Spickzettel
selbst
gar nicht lesen
kann.
Ich weiß nicht, ob da steht Lieblingssalami, aber ich glaube, da steht Lieblingspsalm.
Also meine Lieblingssalami.
Können wir beides
vielleicht? Frankreich.
Keine Ahnung. Das, also ich kam nur bei den Fragen darauf, zum Beispiel aus dem Glaubensbekenntnis. Ich liebe diesen Satz, dein Wille geschehe. Und ich merke das ganz oft auch nachts, wenn ich wach bin, was ja so in meinem Alter immer mal ist, dann bete ich auch häufig und ich komme nicht besonders weit, aber den Satz, der kommt irgendwie immer und ich weiß nicht, ob ich direkt dann danach einschlafe oder und es gibt eben auch den und den Psalm, also jeder, der so ein bisschen kirchen- oder bibelaffin ist, hat so Favorites. Also was ist deins? Oder deiner?
Das gibt mehrere.
Ja.
Genau, meins. Meine Lieblingsverse kommen aus dem Römerbrief. Also, genau, ein Brief an die Gemeinde in Rom von Paulus. Und da geht es darum, dass uns nichts trennen kann von Gott. Weder Gutes noch Böses, weder Engel noch Dämonen oder der Teufel. Also egal, was wir erleben, nichts kann uns trennen von Gott. Und darin liegt für mich in diesen Versen eine unheimliche Stärke. Und das ist ja das, wie ich es auch erlebe. Und deswegen hänge ich mich da sehr an diese Verse. Und dann liebe ich die Geschichten aus dem Alten Testament. Weil die Menschen, die da beschrieben werden, die es natürlich nicht real gab. Das möchte ich auch nochmal betonen.
Ja.
Ja, so. Diese Menschen und das, was die erleben und wie die Mensch sind in ihrer Beziehung auch zu Gott, die stärken mich total, weil die mich so an uns alle erinnern. Also ich liebe Jakob. Jakob ist ein Lügner und ein Betrüger. Der ist so eine Flachpfeife. Wirklich, ne? Und der wird trotzdem von Gott gesegnet. Mit allem, was er so auf dem Kerbholz hat. Und wenn es Jakob gibt und der gesegnet wird und irgendwie von Gott berührt wird, dann kann ich das auch werden. Ja.
Wer sind denn so deine Lieblingsfiguren, nennen wir sie mal?
Meine Lieblingsfigur, also meine absolute Lieblingsfrau überhaupt ist Eva. Ich träume auch von einem Tattoo.
Ah.
Weil Eva ist für mich so eine Figur, überlegt mal. Diese Frau hat standgehalten bis heute gegen alles Patriarchalische, gegen alles, was Männer ihr zuschreiben wollten, dass sie die Sünde in die Welt gebracht hat. Und sie ist daran, an allem ist der Eva schuld. Und ich sage, Eva, die ist eine Frau, die wollte einfach nur über diesen blöden Gartenzaun gucken. Die wollte sehen, was gibt's eigentlich noch.
Ist die viel außer mutigere.
Aber genau. ist Eva nicht auch, also mein Bild, ich bin ja sehr unbelesen, was das angeht, ist nicht Eva auch sehr unterwürfig, sehr so dieses alte Bild von einer Frau?
Nee, Eva ist ja die, so, die Adam verführt hat.
Mhm. Also eher so, ich kenne es mit Eva und Lilith. Also da ist ja eher Lilith der Teil, der...
Genau, Lilith war sozusagen die erste Frau, die Gott für Adam geschaffen hat. Mhm. So steht es im Talmud, also im Buch des Judentums. Und die soll zu wild gewesen sein für Adam. Und deswegen hat Gott Lilith wieder entfernt und ihm Eva gemacht. Und Eva, ja, die war tatsächlich, glaube ich, erstmal eine gute Frau, so wie man sie haben will. Und dann konnte die ja trotzdem der Schlange nicht widerstehen. Mhm. Und ich sage, oder so stelle ich mir Eva einfach vor, ja, so wild und rau und trotzdem irgendwie zart, dass sie nicht widerstanden hat, sondern sehen wollte, was passiert. Die wollte wissen, was kommt noch.
Neugierig, mutig.
Neugierig, mutig, neue Wege gehen und dann eben auch die Konsequenzen tragen.
Also hat sie eigentlich Lilith vorher dann inhaliert und ist Eva so eine Art Lilith 2.0?
Oder? Ja, und vielleicht ist das einfach nur ein Zeichen dafür, dass Frauen nicht so sind, wie Männer uns gerne hätten.
So.
Ja.
Punkt.
Genau. Und ich liebe Eva und den Gedanken daran, dass Eva wild ist und mutig und Konsequenzen dann trägt und
trotzdem aushält. Fürsorglich und warmherzig und mütterlich. Und
vielleicht, ja, genau. Mhm. Genau, und dass es so sein darf, dass wir Frauen so sind.
In Wirklichkeit.
In Wirklichkeit, genau.
Und nicht wie uns irgendjemand, die Kirche oder wer auch immer, haben will.
Ja, und so waren ja eigentlich alle Frauen in der Bibel oder die allermeisten Frauen, die es so gibt, die sind alle ihren Weg gegangen.
Sie nennen ein paar für die.
Ruth, zum Beispiel Ruth und Naomi. Die Naomi ist in ein fremdes Land gekommen und hat da ihren Mann und ihre Söhne alle verloren. Und damals, zur Zeit, als diese Texte der Bibel geschrieben worden sind, brauchten ja die Frauen Männer, um zu überleben. Ja. Die waren ja sonst nicht abgesichert.
Das ist ja heute also in zum vielen Teilen auch noch so.
Genau,
also.
Richtig. Und Ruth ist die Schwiegertochter von Naomi gewesen. Und die beiden Frauen haben sich dann gestützt und haben füreinander gesorgt und sind nochmal wieder in eine Fremde gegangen und waren immer füreinander da. Mhm. Und das brauchte einfach die Männer nicht. Ja, also Zusammenhalt. Oder Hagar, die alleinerziehende Mutter war. Also Hagar hat mit Abraham ein Kind gehabt, Esau. Ist nicht wahr. Nee. Isaac und Ismael. Und Isaac, also Abraham war mit Sarah verheiratet. Genau. Sarah konnte keine Kinder bekommen und deswegen hat er Hagar geschwängert, seine zweite Frau sozusagen. Und als Sarah dann schwanger wurde, hat er Hagar verstoßen. Und Hagar und Ismael mussten in die Wüste gehen. Und Hagar hat es hingekriegt. Ja? Die war Mutter und hat nicht abgesichert ihr Kind irgendwie groß gekriegt.
In ihrem Glauben an Gott.
Ja, genau. Oder Maria Magdalena, die ja gerne als die sinnliche, schöne Frau, die mit Jesus umhergezogen ist, dargestellt wird, war die erste Frau, die sich Jesus nach seiner Auferstehung gezeigt haben soll. Was für ein Zeichen, oder? Mhm. Jesus zeigt sich einer Frau und nicht irgendeinem Gelehrten oder einem seiner männlichen Jünger. Und ich glaube auch Maria, die ja sozusagen das verkörpern soll, wie wir Frauen sein sollen, rein und ruhig und unterwürfig und immer das machen, was Gott uns sagt. Ganz ehrlich, mit so einem Sohn muss die auch irgendwas drauf gehabt haben. So. Ja. Und das sind halt alles so Figuren, weibliche Figuren in der Bibel, die oft dazu genutzt worden sind, uns Frauen zu sagen, wie wir zu sein haben. Mhm. Aber wenn man das anders liest oder einfach sieht, wie Frauen so sind und welche Stärke wir in uns tragen, da können die nicht so gewesen sein, wie Männer uns jahrhundertelang erzählt haben.
Mhm. Echt schön. Boah.
Was ist dir wichtig in den nächsten, dir ganz persönlich? Was ist dir ganz persönlich wichtig in den nächsten Wochen, Weihnachten, in der Entwicklung, Corona, mit den Menschen, mit der Seelsorge?
Da sein und ansprechbar sein und für mich persönlich bedeutet das, gut auf mich aufzupassen. Denn ich brauche das ja auch. Ne? Ich kann ja nicht immer nur aufnehmen und geben, sondern ich glaube, das ist gerade ein Thema für viele von uns. Wie können wir auf uns gut selbst achten? Mhm. Und das ist, und das hat ja auch was mit Seelsorge zu tun, mit der eigenen und dann für andere gut da sein können.
Thema Selbstfürsorge.
Genau, das ist ein großes Thema, glaube ich, für alle zurzeit. Denn ich erlebe das so eine Erschöpftheit einfach. Ne?
Ja.
Klar, es gibt weniger zu tun oder wir können weniger unterwegs sein, aber wir sind dennoch erschöpft, ja, ganz toll.
Also das ist, glaube ich, flächendeckend,
ja,
was wir hier auch im Podcast hören und überhaupt auch draußen fühlen. Mhm. Das finde ich auch ganz besonders, darauf ein bisschen mehr zu achten,
mhm,
oder dem Raum zu geben, dass das ist, und eine Pause zu machen.
Genau, richtig. Und da so Pausenräume zu schaffen für mich und für andere eben auch. Ne? Und das, diese Räume können Seelsorge sein.
Mhm. Jetzt muss ich direkt fragen, der Gottesdienst, den du machst an Heiligabend, aber der ist dann nicht digital. Könnte ich da teilnehmen?
Ich nehme einen vorher auf. Das wird so ein richtig klassischer Gottesdienst.
Aha.
Tatsächlich.
Okay.
Aber ich will auf Instagram abends an Heiligabend Gottesdienst feiern, digital.
Auch schön. Also dann gucke ich mal, wo ich teilnehme.
Also wir verlinken das natürlich auch alles, aber sag uns mal einmal, wie dein Instagram-Account heißt.
Ich bin Seligkeitsdinge.
Seligkeitsdinge, okay. Genau. Wir folgen dir natürlich schon bisher. Von daher für alle, die jetzt zuhören, guck da gerne mal rein. Wir verlinken das auch in den Shownotes natürlich alles.
Ich brauche vor allen Dingen einen Raum, wo ich dann weinen kann.
Ja, den hast du ja dann.
Ja, weil das, deswegen frage ich, weil das, was du eingangs geschildert hast, dass dein Bruder immer einschlief nach 2,5 Minuten.
Psst, darf gar keiner wissen.
Wir nennen keine Namen.
Es gibt diverse Selfies von unten aus der Kirchenbank fotografiert, genau, wie er mir gerade irgendwelche Sabberfäden auf die Schulter legt. Oder bei meiner Schwester.
Ja. Und,
aber das habe ich nicht gesagt.
Nein, nein, nein. Und eins meiner schönsten Gefühle so aus den letzten Jahren von Weihnachten ist, dass ich neben meinem Vater in der Kirche sitze, der immer schon vorher, also der ist jetzt 85, und der rannte schon immer vorher und stand da an, heldenhaft, und ich irgendwie immer hab gehetzt hinterher, und meine Söhne oder auch mein Mann wollten da nicht so unbedingt. Aber mich zog es da wirklich immer magisch hin, und irgendwie hatte ich mir dann immer einen Platz neben meinem Vater da ergattert. Und bei dem ersten Ton der Orgel waren alle Schleusen auf. Und ich kenne meinen Vater eigentlich nicht weinend, außer wenn er eine Rede hält. Aber an Heiligabend, erster Ton, gib Gummi. Und er hörte auch wirklich erst immer auf, wenn alle gingen.
Wow.
Also, und da wir dieses Jahr wegen Corona nicht zusammen feiern.
Ja, das geht vielen so, dass der Raum, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, vielen fehlt dieser Raum, auch loszulassen, auch das Angestaute irgendwie loszulassen, ins Gefühl zu kommen.
Also dass wir das vielleicht mitgeben, dass jeder sich gut sorgt für den Raum, den er sonst an Heiligabend vielleicht hat, aufgrund der Sachen, die immer so sind, um ja, da nicht so leer auszugehen oder da auch satt zu werden.
Mhm. Ja.
Und eine Möglichkeit ist, bei dir dabei zu sein.
Genau.
Vielen Dank, dass du diese Möglichkeiten gibst, dass du den Raum dafür aufmachst, den digitalen Raum vor allen Dingen. Wir haben ja immer am Abschluss unser Räucherritual. Mhm. Vielleicht dürfen wir heute, wenn es für dich okay ist, vielleicht hast du auch Lust, einen Segen zu sprechen gleich noch. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich kenne mich da nicht mit aus.
Doch, also das fände ich so schön, weil da haben wir auch gestern drüber gesprochen, weil ich das hörte, was du so gerne auch magst in der Kirche, und du sagtest so, der Weg zum Kreuz, und dass da für dich irgendwie alles so aufgeht, und auch wenn du den Segen sprichst, und ich hatte schon direkt Pipi in den Augen, weil das bei mir wirklich so ist, dass ich, wenn ich im Gottesdienst sitze und selbst wenn ich so gefühlt gar nichts mitgekriegt habe, was nicht gar nichts ist, aber wenn ich gesegnet werde, fällt alles ab, und dann ist irgendwie auf einmal
dann
alles da.
Würde ich vorschlagen, wir räuchern zuerst.
Mhm.
Du darfst was reingeben für dich heute mal, nur für dich. Du darfst es gerne aussprechen, musst du aber auch nicht. Wenn du sagst, das ist jetzt was, was du für dich behalten willst, ist auch fein.
Mhm.
Und dann
bedanken wir uns schon im Vorfeld, würde ich sagen, bei dir. Vielen Dank, dass du da warst, Josephine. Das war eine große Freude, dir zuzuhören. Mhm. Und ich würde sagen, wir überlassen dir nach dem Räuchern die letzten Worte. Mhm. Oder Minuten oder wie auch immer. Stunden. Sekunden, Stunden, Wochen. Ja. So, wir räuchern mit.
Beifuß.
Okay, kräftigend.
Ja, und energetisierend, aber auch reinigend. Mhm. Oh, ich liebe den Geruch auch. Mhm. Bisschen wursteln, es geht nicht so leicht wie der Salbei.
Das macht nichts, aber es riecht schon schön.
Ja.
Vielen Dank, Cisa.
Mhm. Einen nehmen wir noch. Tja. Et voilà.
Et voilà.
Ist das gerade, das könnt ihr natürlich, die ihr das hört, nicht spüren, aber ist das gerade so eine schöne Energie hier im Raum durch den Duft. Und ich segne euch und euch. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse ihr Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe ihr Angesicht auf dich und sie schenke dir Frieden.
Vielen Dank.
Ich danke euch.